Wenn der Gottesdienst zum Alltag wird, dann hat unser Leben Wirkung. Wenn unser Leben zum Gottesdienst wird, dann sind wir wirkungsvoll. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist so der Einstieg der Predigt. Das ist so ein Moment gewesen, wo eigentlich mich brutal herausgefordert hat. Und zwar bin ich in der Predigtvorbereitung gewesen. Das ist natürlich noch vor dem Bild gewesen. Das ist dann während der Predigt gewesen. Und ich habe plötzlich so während dem Vorbereiten gemerkt, dass Gott mir sagt, nimm deine zwei Buben mit. Das ist der Elisha und der Joshua, die nachher kleiner waren, mit 5 und 6. Und eigentlich hatte ich keine Lust. Weil es ist spät geworden, das ist ganz, ganz weit weg. Wir mussten nachher noch 2 Stunden heimfahren. Und ich wusste, der Gottesdienst geht wahrscheinlich irgendwie um 10:30 oder so. Und dann noch 2 Stunden heimfahren, eigentlich viel zu viel. Und dann habe ich so eine gute Methodik. Ich gehe immer meine Frau noch fragen, wenn ich so einen Eindruck habe. Und sie tut das manchmal noch bestätigen oder eben auch nicht. Und dann finde ich raus, wo Gott wirklich Türen aufmacht oder wo sie vielleicht auch zugehen. Und an dem Mal ist die Tür wie aufgegangen. Und sie hat gesagt, ja, ich glaube, das tut ihnen gut, wieder mal Zeit mit dir zu haben. Und ich, ja, aber du weißt schon, es wird spät. Und ja, ja, die können dann am nächsten Tag ausschlafen. Und, und dann bin ich am Predigen. Und dann bin ich so richtig so im Thema drin und das ist so emotional, so der richtige Tiefe. Und das ist es gegangen in der Predigt. Das ist der Moment gewesen, wo Gott ins Paradies hineinkommt und Adam und Eva haben sich versteckt. Sie sind irgendwo so aus Angst sich zurückgezogen. Und ich habe eigentlich genau auf diesen Moment abgezielt und irgendwie merke ich, niemand mehr lässt mir zu. Irgendwie ist es komisch gewesen. Alle haben irgendwie an mir vorbeigeschaut. Es ist irgendwie so ein Tuschel losgegangen und ich drülle mich um. Und sehe, wie meine zwei Buben mit dem Gamer hinter mir auf der Bühne stehen. Ich habe den Gamer mitgenommen, weil ich gefunden habe, dann haben sie während der Predigt etwas zu tun. Sie sind ein bisschen abgelenkt und lassen mich quasi in Ruhe predigen. Und dann stehen sie hinten dran und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn einem so richtig die Wärme voll in den Kopf steigt. Oder? Und du spürst plötzlich, wie so ein Schweißtropfen hinten den Rücken abrönt. So völlig unangenehm und du merkst, was mache ich jetzt? Und innerlich habe ich geschraubt und gesagt, Jesus, für was habe ich die mitgenommen? Und dann sagt er zu mir so, Michi, du bist jetzt einfach daheim in der Wohnstube. Das ist jetzt, die Bühne ist jetzt wie in deine Stube. Reagier, wie du daheim auch würdest reagieren. Dann bin ich auf Augenhöhe aber und habe so gefragt, du, was macht denn ihr jetzt da? Und ich habe auch so ein Headset da gehabt, wir sind uns so nah, dass alle das gehört haben. Und dann nachher sagt, oder sagen beide so wie aus einem Mund, so, Papi, weißt du, wir haben herausgefunden, dass man mit dem Ding auch filmen kann. Jetzt haben wir gedacht, wir filmen deine Predigt. Wir filmen dich, während du predigst. Und dann geht es so, so durch den ganzen Gottesdienst durch. Und dann habe ich meine Buben vorgestellt und gesagt, wie stolz dass ich bin als Papi. Und dann irgendwann kommt so wieder Gedanke, hey, und wie muss es Gott gehen, wenn seine Kinder sich vor ihm verstecken? Wenn ich als Mensch, Papi, schon das fast nicht ertragen kann, wenn meine Kinder sich von mir abwenden. Und dann ist das so ein starker, emotionaler Moment geworden, den du gar nicht machen könntest, wenn du den planen würdest. Und wenn wir heute darüber nachdenken, wie kann unser Alltag zum Gottesdienst werden, dann geht es nicht in erster Linie darum, so im Sinn von, ich muss einfach noch mehr beten, damit Gott mich noch mehr segnet. Sondern möchten wir darüber nachdenken, was sagt uns die Bibel, wie können so göttliche Momente noch mehr zunehmen in unserem Alltag? Wie können wir noch mehr erleben, dass Gott deinen Alltag braucht, um andere Menschen zu berühren? Weil sie dann merken, da geht es nicht einfach darum, das hast du jetzt vorbereitet, das hast du dir jetzt vorgenommen, sondern da erlebst du in dem Moment etwas von dem grandiosen Göttlichen. Und wenn wir heute miteinander den Text anschauen, aus Galater 1, 1 bis 4, dann fordert er uns raus. Aber gleichzeitig will er uns auch begeistern. Begeistern für die Dimension, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ich möchte uns den Text lesen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Übertritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wirst du nur im Blick auf dich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, mein Einstieg mit dem Predigtext, denkst du vielleicht. Aber wir werden anschauen, was oder wie geht es ganz genau. Weil etwas, was vorweg einfach gesagt werden kann und muss, da geht es in dem Text nicht darum, dass der Paulus uns sagt, dass wir alles noch mehr müssen. Damit wir ja nicht Übertritt oder Fehltritt machen oder damit eben quasi das Göttliche in unserem Leben noch zunehmen kann, sondern in dem Text geht es darum, und das ist krass vom Hintergrund her, dass sogar die Apostel Fehltritt gemacht haben. Wenn wir in Kapitel 2 lesen, ist es der Petrus, der eigentlich den Juden hat das Evangelium bringen wollte, der sich dann plötzlich zurückzieht, weil er sich schämt, weil auf einmal die Juden kommen und nachher fährt er auch etwas ganz anderes predigen als das Evangelium. Und der Petrus ruckt ihn zurecht und sagt, hey Petrus, nicht heucheln, echt muss es sein. Und das ist auch der erste Punkt, den ich uns möchte mit Ihnen nehmen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie etwas sein müssen, dass wir etwas Besseres sein müssen, als wir sind, sondern wir dürfen einfach echt sein. Ehrlich in unserem Alltag. Und dann wird unser Alltag plötzlich von dem Göttlichen gespickt. Dann kommt plötzlich das Göttliche drin hinein. Wie meine ich das? Manchmal sind wir ja so ein bisschen in dem Denken drin, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir gut sein müssen. Und dann sind wir eben vielleicht auch ein bisschen besser als die anderen. Und dann schauen sie uns grossartig an und finden, wow, genau das will ich auch. Nein, der Paulus sagt, wenn wir vom Fehltritt übereilt werden, dann sollen wir uns wieder zurechtbringen, untereinander, miteinander. Das heisst, es ist normal, dass wir Fehltritt machen. Und es geht nicht darum, dass wir das probieren zu verhindern, sondern es geht darum, dass wir das gewaltige, geniale, das Wirken von Gott in dieser Welt in Anspruch nehmen, in diesem Moment vom Fehltritt. Und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, weil niemand will grundsätzlich Fehltritt zugestehen. Niemand will zugestehen, dass er schwach ist, dass er Hilfe braucht. Wenn wir in die Bibel so im Alten Testament vor allem schauen, wie lange hat das Volk gebraucht, bis sie abends angefangen haben zu beten, Gott hilf uns, dann ist der Schnitt 7 Jahre. Ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass es so lange geht, bis ich endlich erkenne, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Echt sein, ehrlich sein heisst, sich selber auch einzugestehen, dass das Beste von der Welt eben nicht ich bin. Sondern das Evangelium, das ich täglich brauche, gerade auch in meiner Schwachheit. Und das ist das, was der Paulus uns hier sagt. Er sagt, wir sollen echt sein und wirklich uns eingestehen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Das ist nicht einfach. Wir haben letztes Jahr, Manu und ich, gefunden, wir brauchen mal eine neue Matratze. Und danach sind wir da in Dolma gegangen und dann sind wir da von Stand zu Stand, sind wir auch Proben liegen, ich weiss nicht, ob wir das auch schon gemacht haben. Es tut noch gut, so nach einem Tag rumlaufen, mal so von der Matratze hinliegen. Im Wissen, ich kaufe dann auch eine, oder ich wollte eigentlich eine kaufen. Und dann haben wir uns entschieden für eine Matratze und dann haben wir da alles ausgefüllt, Maß ausgefüllt, alles tiptop und wir haben uns so richtig gefreut. Das Ziel war, die kommt auf Weihnachten. Und dann war das wirklich so, so am 16. oder 14. Dezember, bin ich nicht mehr ganz sicher, ist die Matratze geliefert worden. Ich habe alles parat gemacht, die alte so vorausgestellt, dass sie die gar nicht mitnehmen kann und dann die neuen Empfang genommen. Ich habe gesagt, nein, ich lege sie dann selber mir ins Bett, also, so cool auspacken und so. Die haben mich richtig darauf gefreut, das war eine teure Matratze. Also, ist sie immer noch. Auf jeden Fall habe ich die ausgepackt, ins Bett reingetragen oder respektive da in den Rost reingepackt. Dann merke ich, shit, die passt nicht. Jetzt habe ich falsche Masse angegeben. Aber sowas von falsch. Die war zu kurz und zu breit. Die hat gar nicht mehr in Dings gepasst. Dann habe ich sie probiert zusammenzuwurschteln. So. Da hast du nicht drauf schlafen. Das ist nicht gegangen. Dann habe ich das Bett abeinanderschrauben und irgendwie so mit Holz noch so fertig gemacht. In dem Moment habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich jetzt? So im Sinn von, ich rufe denen einfach an und sage, die ist nicht bequem, können sie wieder holen. Ich habe irgendwie so eine Rückgabegarantie drauf. Dann habe ich auf einmal gedacht, ja nein, ich könnte ja auch sagen, der andere hat falsch aufgeschrieben. Wisst ihr, so auf einmal, wenn du merkst, jetzt bin ich verkehrt, kommen die komischsten Ideen. Oder? Dann habe ich gedacht, ja, ich schaue mal, vielleicht kann ich auch ein neues Bett posten, dann fällt es gar niemandem auf. Also quasi der Rahmen, oder? Vielleicht ist das gar nicht so teuer. Und dann bin ich schon googeln gewesen. So, was für Betten gibt es denn? Und eigentlich habe ich gewusst, nein, ich muss jetzt das meiner Frau gestehen. Die hat es noch nicht gewusst. Dann bin ich so wie ein geschlagener Hund so zu meiner Frau und gesagt, du Schatz, ich habe einen Scheiß gemacht, einen Seich gemacht. Ich habe falsch gemacht. Nein, hast du! So. Überhaupt nichts Lässiges. Wenn du so richtig merkst, jetzt habe ich voll. Das ist jetzt einfach nur das Bett, gell? Es gibt ja dann noch andere Bereiche im Leben, die sind vielleicht noch düsterer oder noch schwieriger, um die irgendwo einzugestehen und auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, also mal bei mir funktioniert es nicht so, wie ich eigentlich gerne hätte. Aber der Paulus sagt genau das, wir sollen das machen, weil er braucht die Formulierung und sagt, ihr Geistlichen, geht es euch manchmal auch so, wenn wir so Texte lesen, dann haben wir immer das Gefühl, so, ja, ich bin quasi der Paulus und endlich sagt er es mal, weil der nebendran, oder? Also der sollte das schon lange mal gehört haben und jetzt kann ich ihn so gerne noch zurechtbringen. Das heisst ja, ihr Geistlichen sollt ihn dann, klar, mit Sanftmut, das muss ich mir noch über... Aber jetzt kann ich es endlich mal sagen, oder? Fakt ist, der Paulus schreibt es uns, schreibt es dir, schreibt es mir. Nicht immer Perspektiven, nicht immer die Brillen anlegen von wir haben es im Griff, sondern wenn wir ehrlich sind, müssen wir wie uns zugestehen, ja Paulus, du hast recht, du schreibst es mir. Und wer sind jetzt die Geistlichen? Die Geistlichen sind eben jetzt nicht die Heroes, die Überflüger, sondern die, die wirklich ehrlich so unterwegs sind mit dieser Kraft vom Evangelium. Die selber wissen, hey, ich habe genau gleich viel Dreck am Stecken. Aber miteinander geht es eben nicht darum, den anderen zu korrigieren, sondern den anderen in die Gegenwart von Jesus zu bringen. Es geht nicht darum, den anderen zu zeigen, was wir alles falsch machen, sondern es geht darum, den anderen wieder dort anzubringen, wo das Falsche eben mit dem Göttlichen zusammenkommt. Wo man plötzlich merkt, hey, so cool. Ich habe einen, den man vergibt. Die Geschichte mit dem Matratze ist dann so weitergegangen, dass ich denen angerufen habe und gesagt habe, es tut mir mega leid. Also, ja, vor allem mir tut es leid. Dem anderen hat es wahrscheinlich gar nicht so leid, aber ich habe falsche Masse angegeben. Und dann haben wir uns geeinigt und der hat es am Telefon gar nicht können glauben, dass ich das jetzt einfach auf mich nehme. Er hat gesagt, das hat jetzt noch niemand gemacht. Er hat gesagt, dass er das falsch gemacht hat. Wir haben dann noch ein bisschen länger diskutiert. Und einen ganz, ganz kleinen Aufpreis, so wegen der Umstände, habe ich einen kleinen Aufpreis noch müssen zahlen, aber habe ich neue Matratzen bekommen. Wir schlafen himmlisch. Es sind dann auch die richtigen gekommen, mit der richtigen Masse und allem. Aber es braucht etwas, um das Heucheln ablecken. Es braucht etwas, um wirklich ehrlich in den Spiegel zu schauen oder auch anzuschauen und zu sagen, okay, Jesus, hilf mir. Ich brauche da deine Hilfe, ich brauche da deine Berührung, ich brauche da dein Drinreden. Und dann eben das auch im Miteinander aushalten und miteinander den Weg gehen, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, es gibt wie so drei Felder, wo wir immer wieder herausgefordert sind. Sicher gibt es noch ganz viel mehr, aber einfach drei, wo wir so ein bisschen entgegengekommen sind, auch aus dem Predigtext raus. Das erste sind so falsche Erwartungen. Wenn du morgen aufstehst und dann so eine Erwartungshaltung hast, yes, heute, Jesus, heute schaffen wir es miteinander. Heute wird es einfach ein guter Tag. Und dann läuft es dir vielleicht nicht so wie bei mir heute Morgen. Heute Morgen war es herrlich, ich habe einen Kaffee getrunken, mich vorbereitet und nachher so am Schluss so in meinem Kaffeetässchen drin, schaue mir ein Smiley an. Also ich würde jetzt da, ist jetzt nicht Kaffeesatz, gell? Aber einfach so. Ist nachher, und ich habe gemerkt, wow, cool. Aber manchmal ist es ja genau umgekehrt. Und dann haben wir so unsere Erwartungen. Und weil unsere Erwartungen nicht das trifft, was wir eben quasi gern hätten, wird der Tag immer schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und wir entfernen uns von Gott weg. Wenn wir das Volk Israel anschauen, der Galaterbrief ist vor allem im grossen Zusammenhang immer um ein Thema drüllend. Um die Beschneidung. Quasi zum zeigen, ich gehöre wirklich zum Volk Gottes, haben sich die Männer beschneiden lassen. Und der Paulus kämpft darum und sagt, es geht doch gar nicht im Glauben um das, dass wir uns beschneiden, sondern es geht darum, dass wir an den glauben, der eben die Wirklichkeit bringt. An das Göttliche. Aber die Menschen haben wie eine andere Erwartungshaltung gehabt. Sie wollten eigentlich etwas tun, damit Gott mit ihnen zufrieden ist. Damit sie gut sind, damit sie Helden sind. Und nicht einfach zugestehen, ja, ich brauche Hilfe. Ich kann es nicht. Und das ist das tiefste menschlich. Das hat mit unseren Erwartungen zu tun. Sie haben erwartet, dass Jesus kommt und sie frei macht von der Sklaverei, von der Herrschaft der Römer. Und eigentlich hat er sie auch gemacht, aber auf ganz einer anderen Ebene, auf der Herzensebene, hat er sie frei gemacht, hat er uns frei gemacht. Nicht von den Umständen. Und sehr oft schauen wir unsere Umstände an, wir schauen Situationen an, die wir im Alltag haben, die wir um uns herum haben. Und denken, ja, wenn du nur alles würdest regeln, Gott, dann würde es mir gut gehen. Aber Jesus hat uns frei gemacht in unseren Herzen. Frei gemacht, dass wir eben echt sein können, dass wir ehrlich sein können und dass wir uns nicht bestimmen lassen von unseren Sachen, die nicht so gut laufen, sondern dass wir uns immer wieder freisprechen lassen. Dass wir hineinwirken lassen in diese Situationen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr ein Leben im Überfluss habt. Was ist das für eine Erwartung? Was kommen bei dir für Bilder, wenn du das hörst, Leben im Überfluss? Er meint Beziehung mit ihm selber. Wenn er mit uns unterwegs sein darf, wenn er ganz nah, freundschaftlich dran sein darf. Ich merke und erschrecke immer wieder an mir selber, wie oft dass ich theoretisch mit Jesus unterwegs bin. Und ich möchte anfangen und lernen noch mehr, wirklich in dieser Beziehung, eins zu eins, in dieser Freundschaft mit ihm unterwegs zu sein. Das Zweite, was ich merke, was so Übungsfelder sein können, wo uns Jesus begegnen möchte, ist in unserem Nicht-Wissen. Kennt ihr das, dass wir manchmal sehr gute Antworten parat haben, die aber überhaupt eigentlich einfach nur oberflächlich sind? Und ich habe kürzlich mit jemandem geredet, der hat mir das Bild weitergegeben und das ist mir so eingefahren. Sie waren in Hongkong und Hongkong hat irgendwie so eine riesige unterirdische Tramstation, U-Bahn-Station mit Flughafen, allem drum und dran. Und er hat sich so ein bisschen durchfragen, wo jetzt quasi sein Gate ist und alle haben irgendwo in eine andere Richtung gezeigt. Und er ist nicht rausgekommen, wo er jetzt durchlaufen muss. Bis eine Frau gesagt hat, oh, kommen Sie, ich führe Sie gerade dort hin. Und dann ist die Frau mit ihm zusammen zu seinem Gate hingelaufen. Und dann hat er das gefunden, was er gesucht hat. Mir kommt es manchmal vor, als ob wir in unserer Welt alle alles wissen, aber alle in eine andere Richtung zeigen. Da fängt schon bei der Religion an, da fängt beim Glauben an. Alle haben das Gefühl, selbst und dieses ist richtig und Hauptsache stimmt für dich und sowieso, selbst ist wichtig. Aber wo sind die Leute, die uns vielleicht an die Hand nehmen? Oder wo sind wir die, die andere an die Hand nehmen und sagen, ich führe dich gerade dort hin? Weil ich weiss es selber auch nicht. Und da geht es jetzt vielleicht vor allem auch um Gespräch, wenn wir mit Leuten, mit Freunden im Gespräch sind und sie Fragen haben, dass wir nicht immer so tun, dass wir alles wissen, sondern sagen, hey, keine Ahnung, ich hätte schon theoretische Antworten, aber komm, beten wir doch einfach mal. Ich führe dich jetzt einfach mal zu Jesus und dann schauen wir, was passiert. Und dann nachher beten wir und nachher erleben wir plötzlich, wie Glauben wirklich echt ist, Alltag ist. Und dann sind wir vielleicht selber überrascht über diese Wirkung von unserem Alltag. Und merken so, wow, mega cool. Es braucht Mut. Ich merke, das ist manchmal so ein bisschen meine Herausforderung. Wenn daheim nicht alles so super gut läuft, dann sind wir ja wieder in diesen Erwartungen. Oder? Dann habe ich wieder meine Erwartung, meine Kinder müssen so funktionieren, wie sie sollten funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Oder? Und das ist einfach nicht immer die Realität. Meistens schon, aber nicht immer. Und dann war es wieder so eine Situation und ich musste jemanden von unseren Kindern ins Zimmer schicken, weil er einfach völlig bam, überbordet ist. Und dann bin ich arbeiten und eine Weile später kommt meine Frau und sagt, du musst das regeln, das funktioniert nicht, der tickt völlig aus. Und dann bin ich schon in mein Zimmer zu seinem Schlafzimmer rein, innerlich alles drüllt, alle Konsequenzen für einen Call von 3 Wochen, Gameverbot und Fernsehen schauen und Handy ist weg. Also wirklich alles habe ich für einen Call. Und bevor ich so die Türen aufmache, kommt so ein Gedanke, der gar nicht mein Gedanke ist. So ein Gedanke, wo du einfach merkst, so, hä? So im Sinne von, und das war der Gedanke, geh mit deinem Sohn posten. Und go posten heisst bei uns so in Elektroläden, go Computer anschauen, go Sachen, go, einfach herrlich, oder? Und dann denke ich so, nein, aber das, nein. Eigentlich kann ich arbeiten heute Nachmittag. Ich muss noch ganz viele Sachen machen. Da kann ich jetzt nicht einfach. Und dann habe ich innerlich noch schnell mit Jesus. Bist jetzt du da? Ja, eigentlich habe ich gewusst, dass er es muss sein, weil so einen Gedanken hast du sonst nicht einfach so. Dann gehe ich rein und sehe, wie er am Boden sitzt. Arme verschlossen, so richtig eine Mauer aufgezogen. Und so richtig so, egal was jetzt kommt, ich habe auf die Uhr zugeschaltet. Kennt ihr das? Also auf beiden Seiten, gell? Kind kennen von den Eltern und die Eltern von den Kindern. Also normal, oder? Alltag. Und dann sage ich so, sollen wir posten heute Nachmittag? Hä? Völlig nicht irgendwie im Kontext, gell? Völlig. Und dann sind wir posten und bevor wir ins Auto hineingestiegen sind, heisst Papi, ich habe einen Abschiefer gemacht. Und für etwas, was ich eigentlich mega geübt habe. Und ich weiß gar nicht, wieso gehe ich eigentlich in die Schule? Wieso lerne ich eigentlich, wenn es am Schluss gleich nicht gut rauskommt? Und wir sind dann posten, haben ein bisschen miteinander geredet. Und dann nachher hat mich das recht beeindruckt. Im Sinne von, was wäre passiert, wenn ich jetzt noch mal eins draufgehauen hätte? Was wäre passiert, wenn ich jetzt noch mehr Kerben reingeschlagen hätte und noch mehr mit Strafe gearbeitet hätte? Oder mit Druck? Manchmal sind es so die feinen Momente, wo wir einfach hören müssen. Entweder für uns selber, indem wir selber so unterwegs sind, oder eben auch mit anderen zusammen. Ich weiss es nicht, ist die Haltung, was das Beste ist. Was jetzt als Nächstes kommt. Weil dann sind wir innerlich ausgerichtet auf den, der uns führt und der uns leiten möchte. Und das Dritte, glaube ich, wo auch so ein Übungsfeld kann sein, ist eben Gemeinschaft. Sehr oft probieren wir es immer allein. Geht es euch auch so? Mit unseren eigenen Problemen ziehen uns zurück. Eben auch wie das Volk Israel, sie ziehen uns zurück, wenn sie belagert werden, wenn der Feind kommt, verkrüchen sich in die eigenen Höhlen und hoffen, dass es irgendwie durch ein Wunder klappt, statt dass wir mit anderen zusammen unterwegs sind. Es ist cool, wie der Vers 1 wirklich auf dem aufbaut und wie das Führen holt. Es geht bei uns Christen nicht um einen Einzelkampf, sondern wir sind als Familie zusammen unterwegs. Einer soll den anderen ermutigen, zurechtweisen. Nicht im Sinn von, ich weiss es besser, sondern wir sind doch alle miteinander im gleichen Boot. Wir brauchen doch alle immer wieder den Jesus. Und komm, helfen wir einander, Jesus immer wieder zu finden, miteinander dafür zu beten, miteinander den Weg zu gehen, dass seine Wirklichkeit, seine Kraft, seine Herrlichkeit in unseren Alltag hineinkommt. Das ist es, was wir brauchen. Und spannend finde ich, wenn wir das machen, gewisse Themen ploppen wie von allein auf. Nicht in dem, dass wir es sagen, sondern einfach in dem, dass wir so unterwegs sind. Meine Frage an dich ist, wo stehst du in dieser Beziehung mit Jesus? Bist du ehrlich? Bist du ehrlich in deinem Alltag unterwegs und erkennst du die Felder, vielleicht sind es auch ganz andere Felder, wo du eigentlich Hilfe brauchst? Ich möchte dir ganz viel Mut machen, nicht aus Angst zu handeln oder aus Frust oder aus Resignation, sondern wirklich proaktiv auf andere zuzugehen. Oder vielleicht auch andere, wo du siehst, dass sie Hilfe brauchen. Nicht auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, ich muss dich korrigieren, wir haben das am Sonntag gehört in der Predigt. Sondern mit ihnen darüber zu reden, hey, wie geht es dir mit Jesus? Wie können wir zusammen den Jesus wiederfinden in unserem Alltag? Weil so wird unser Alltag zum Gottesdienst. So ist es die Möglichkeit, dass Gott in unseren Alltag einwirken oder reinwirken und eingreifen. Echt sein. Echt sein, weil man einander in diesen Fehltritt, wo wir jeden Tag immer wieder machen, begegnet. Das Zweite ist aber auch dienend zu sein. Dienen, einander dienen. Es heisst nachher, einer trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er es doch nicht ist, so betrügt er sich selbst. Einander zu dienen. Dienen die Haltung. Ich meine, wer ist unser grösstes Vorbild in dem? Jesus. Als Gott auf die Welt kam, hat alles zurückgelassen, seine ganze Identität hat er zurückgelassen, um uns zu dienen, um den Jüngern die Füße zu waschen. Als der Größte von allen Grossen, als der Schöpfer von dem, was wir alles sehen und dürfen bewundern. Mir fällt das immer wieder ein, wenn ich mir das so sinnbildlich auch vor die Augen führe und merke so, krass, Jesus hat alles zurückgelassen, um mir zu dienen. Und dann habe ich manchmal so, ja eben, dann bin ich im Alltag und habe das Gefühl, ich muss ja Jesus dienen, weil wenn der Gottesdienst zum Alltag wird, das heisst, ich diene ja Gott in meinem Alltag. Nein, Gott möchte mir dienen im Alltag. Er möchte mir helfen. Er möchte mir begegnen. Er möchte seine Liebe immer wieder mir geben und schenken. Er möchte mich zurechtbringen. Auch gerade in diesem Setting, in diesem Mindsetting. Und er möchte mir echt begegnen. Manchmal, und das sind wir halt einfach auch Kinder von unserer Gesellschaft, von unserer Zeit, wir sind aufgewachsen und wir wissen, wir sind gross, wenn Menschen unter uns klein sind. Wir haben Macht über andere, wenn wir höher sind als andere. Oder wir müssen uns selber schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Ich meine, das ist das Kind, oder? Gib mal einem Kind Gummibärli, so ein Pack, und dann sagst du nicht, teils. Dann siehst du innerhalb von kurzem Moment so Leuchte in die Augen, wow, oh nein. Das ist so menschlich. Und wenn wir echt sind, dann müssen wir wie das uns auch eingestehen und sagen, ja, das stimmt, ich bin auch so. Darum brauche ich ja auch Hilfe in diesem Bereich. Aber dann nachher merken wir auch, göttliche Macht ist eben anders. Göttliche Macht ist geschenkt. Und die nimmt nicht ab bei dem, dass du sie verschenkst, sondern die nimmt zu. Wenn du ermutigst, wird plötzlich deine Position nicht schwächer, sondern eigentlich noch unterstrichen. Und du merkst plötzlich, wie Gott dein Leben einnimmt, wie er immer mehr führen und leiten kann. Es hat mit dem zu tun, dass wir uns unter seine göttliche Macht stellen, nicht unter die weltliche Macht. Und sagen, okay, Macht ist etwas, das jeder von uns gerne hätte oder hat. Aber Allmacht hat nur eine. Und seine Macht schenkt er gratis, damit wir sie weiterschenken. Damit wir befähigen, damit wir ermächtigen und dem anderen das weiterschenken. Und ein Bild von dem, was uns Jesus hier mitgegeben hat, dürfen wir im Abendmahl feiern. Im Abendmahl, wo Gott sagt, hey, erinnert euch an das, was ich für euch tun habe. Alles aufgeben, damit wir total frei sein dürfen. Ich habe alles verloren, meine ganze Macht, meine ganze Allmacht, um einfach euch zu dienen. Und was ist am Schluss passiert? Er ist erhoben worden und hat wieder alle Macht. Und an das dürfen wir uns anknüpfen. Das dürfen wir uns anknüpfen für unseren eigenen Alltag. Und uns an dem immer wieder auch erinnern. Und jetzt darf ich am Lukas übergeben. Aber ich glaube, wenn wir die Schönheit anfangen, neu entdecken, wenn wir wirklich lernen, das Schöne können konsumieren, im Sinne von nicht einfach nur schnell, schnell, damit wir allen noch zeigen können, was wir Schönes haben, sondern weil es uns wirklich berührt. Auch die Schönheit von Jesus im Abendmahl, die Schönheit von Jesus in unserem Alltag am Wirken, dann werden wir plötzlich wirkungsvoll. Dann hat unser Leben plötzlich Kraft, wo nicht einfach nur gemacht ist, sondern wo die Menschen merken, hey, bei dem ist etwas anders. Da ist etwas anderes im Alltag wichtiger als einfach alles andere. Und das braucht Raum, das braucht Zeit, da wo wir uns reinnehmen dürfen in das Göttliche. Und für das möchte uns der Paulus im Galater ermutigen. In dem, was wir einander dienen, das auch zu lernen. Weil eben letztendlich, wenn wir selber von uns etwas denken, was wir gar nicht sind, ist es eher peinlich als ansteckend. Ist es eher komisch als einladend. Und ich wünsche mir und ich träume davon, dass unsere Gemeinde hier in Goldach Kreise ziehen darf, wie wir es in unserem Slogan haben. Von was? Nicht von dem, dass wir alle so super gut sind. Sondern weil die Liebe von Gott Kreise zieht. Weil es einladend wirkt. Weil wir staunen können und weil wir von der Schönheit von Jesus einfach begeistert sind. Das Letzte noch. Überprüfbar sein, sagt uns der Bibeltext. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Es geht gar nicht so drum um den anderen in erster Linie. Auch wenn wir den anderen zurechtbringen, miteinander sollen zu Jesus gehen, es geht letztendlich um mich. Hä? Das in unserer Zeit. Ich bin letztens in der stillen Zeit und dann sagt Jesus zu mir so, Michi, du musst dich selber mehr lieben lernen. Man denkt, ja, also, ich bin ein Hai, gell? Also wirklich so mit dem Satz, ich muss mich selber mehr lieben lernen. Das habe ich ein bisschen schwierig gefunden, weil eigentlich leben wir ja in dieser Zeit, wo alle nur sich selber lieben, habe ich manchmal den Eindruck. Aber ich habe nachher auf einmal gemerkt, ja, wenn du das umsetzen willst, was machst du? So selber umarmen? Es ist noch, als ich Manu gefragt habe, ja, wie machst du das? Wie tust du dich selber mehr lieben? Das ist gar nicht so einfach. Ich bin es noch ein bisschen am Entdecken, ich weiß noch nicht genau, vielleicht kommt das irgendwann einmal noch, aber so in dem Predigtext drin heisst selber sich lieben lernen, die Frage sich zu stellen, welchen Raum suchst du? Wer soll gerühmt werden? Oder wer willst du rühmen? Geht es immer nur um dich? Oder geht es eben um ihn? Und ich glaube, selber lieben lernen heisst, wie zu erkennen, was er alles gemacht hat für mich, was er alles wunderbar gemacht hat. Und wenn ich über die Schönheit staunen kann, dann schaue ich in den Spiegel und merke so, okay. Vielleicht hast du bei mir gleich auch keinen Fehler gemacht. Oder? Und vielleicht musst du ja auch mal eine Stunde in den Spiegel schauen, nicht nur so zwei Minuten. Und so deine Schönheit entdecken, die Gott in dich hineingelegt hat. Wird schon ein bisschen herausfordernder, gell? Aber überprüfen heisst letztendlich ganz praktisch dran zu sein. Nicht nur einfach theoretisch. Und eben ganz praktisch auch den Alltag mal zu überprüfen und zu sagen, ja, wo habe ich so Felder in meinem Alltag? Wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr echt sein darf, ehrlich sein. Wo ich noch mehr lernen darf, Jesus mir dienen zu lassen, damit ich anderen dienen kann. Und dann merken wir plötzlich, dass der Alltag eben effektiv Gottesdienst ist. Dass der Alltag immer wieder so Chancen und Möglichkeiten beinhaltet, dass Gott drin hineinwirkt. Ich weiss nicht, jetzt rede ich vor allem mal ein bisschen an die Männer unter uns so. Wenn ich an einem schönen Blumenladen vorbeilaufe, kommt mir nicht in den Sinn, ich müsste meiner Frau Blumen posten. Sondern ich denke immer so, wow, ich bin eigentlich mega beschenkt mit meiner Frau. Ich würde ihr Blumen schenken. Macht das nicht so viel, ganz ehrlich? Weil ich nicht so viele Blumenläden vorbeilaufe? Nein, ich würde, das ist einfach mein, ich würde ein bisschen Besonderes behalten. Es soll immer etwas Besonderes sein. Und ich mache es aber wirklich mega gern. Und dann ist es auch gleich, wie viel es kostet oder sonst irgendwie. Einfach weil ich so begeistert bin. Begeistert bin von meiner Beziehung mit meiner Frau. Begeistert bin von dem, was wir als Familie haben dürfen. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder auch uns überlegen für unser Glaubensleben, für unser Glaubensleben, wenn wir uns überlegen, Jesus, was kann ich als nächstes mit dir und für dich und zusammen mit dir machen, dann nachher fangen wir an, strahlen und leuchten. Und das meint das Überprüfen. Überprüfen heisst nicht im Sinn von Noten, jetzt schauen wir mal, was für eine Note du bekommst, wie gut du bestehst, sondern es heisst, in Gedanken bei Jesus zu sein. In Gedanken im Alltag. Wieso? Wieso will der Paulus das? 2. Korinther heisst es, weil in der Schwachheit möchte ich mich rühmen, weil dann seine Stärke zum Tragen kommt. Und das ist es, was der Paulus möchte, auch für deinen Alltag, für dein Leben. Kraft, die göttliche Kraft in deinem Alltag. Und mit weniger würde ich euch motivieren, sind nicht zufrieden. Wenn du selber dran bist am Wirken, hör auf. Such dir einen Freund, eine Freundin, jemanden, der mit dir unterwegs ist, dass das göttliche noch mehr für unseren Alltag zum Tragen kommt. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du einfach nie aufgibst. Dass wir keine hoffnungslose Fälle sind und dass du einfach noch mehr Potenzial siehst in unserem Leben. Du möchtest darin hineinwirken, in unsere Alltagssituationen hinein. Du möchtest Freunden von uns begegnen, indem wir coole Sachen von dir erzählen, die wir mit dir erleben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ehrlicher zu werden und uns dort den Mut auch gibst, einfach dazu zu stehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dir unsere Herzen öffnen, dass du uns noch mehr kannst dienen, damit wir zu Diener werden, anderen gegenüber. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder hilfst, auch ganz ehrlich uns zu überprüfen, anzuschauen, wo das noch nicht der Fall ist. Danke, dürfen wir die nächste Woche einfach als Übungsfeld nutzen und in das hineinstarten. Ich bitte dich um den Segen für jedes Einzelne dafür. Amen.